Ah, hallo.
Hallo, mein Lieber.
Hallo, David. So, oder soll ich besser sagen, Carion?
Oh, scheiße.
Hast du das jetzt eh ausgedruckt vor dir?
Ja, ja, mein Name ist Carion und du bist Gremilos.
Okay. Gremilos, genau. Mhm. Also, hallo. An allem bekommt man endlich Überdruss. An Liebe.
Semmel.
Musenkunst.
Und Zuckerwerk.
An Ehre.
Kuchen.
Tapferkeit.
Und Feigenschnitt.
An Ruhm.
An Rührei.
An Kommando.
An Gemüse.
Passt. Vielen Dank. Ja, das war also eigentlich aus Kierkegaard entweder oder, also aus der Wechselwirtschaft, Versuch einer sozialen Klugheitslehre. Und anscheinend, er hat es aus Plutos von Aristophanes.
Genau, Aristophanes, ein antiker Komödien- oder Theaterstückschreiber oder irgend sowas. Und einer der, ich glaube, es gibt drei Quellen, woher wir wissen, dass Sokrates überhaupt existiert hat. Also Platon halt als die größte Quelle, der in seinen Dialogen den Sokrates auftreten lässt. Und dann haben wir noch irgendeine Quelle und eben diesen Aristophanes, der, glaube ich, in einer Komödie den Sokrates ein bisschen verarscht.
Ah, ja. Oh, okay. Ja, wie wir gemerkt haben, ein sehr begnadeter Komödiendichter. Das war ja ungemein lustig. Also,
ja, ja. Rührei. Ja. Ich weiß auch nicht, hat es wirklich damals Rührei gegeben?
Ich weiß auch nicht, was ein Feigenschnitt ist. Das klingt eher so nach einem Bushido-Haarschnitt. Aber,
ja. Ja, aber, aber Feige lassen wir noch einreden. Aber Rührei, das ist wieder so ein Übersetzungsproblem. Ich glaube, da hat man so, die Griechen haben sicher auch Rührei gegessen oder so.
Nein. Ja, oder Semmeln halt. Ne?
Also, ja.
Ja, naja. Ja,
gut.
Ja, ich meine, ist das nicht eh ein bisschen langweilig? Also, dass wir da, ich meine, das haben wir doch schon mal, oder? Also, haben wir nicht das schon mal gelesen, vorgelesen, darüber gesprochen?
Wirklich?
Ja, also in der Kierkegaard-Folge, oder?
Da haben wir diesen Dialog, den wir gerade vorgetragen haben, schon vorgetragen, oder was?
Ich glaube schon, also nicht gemeinsam, aber ich glaube, wir haben zumindest darüber gesprochen und Teile davon gelesen.
Ja, also es ist auf jeden Fall langweilig, was ja perfekt zu unserem Thema heute passt, oder?
Ich bin fix davon ausgegangen, dass das deine Überlegung war. Deswegen wollte ich dir deinen Witz jetzt stehlen, also, aber offensichtlich hattest du eh nicht vor.
Wieso sollte das meine Überlegung sein, wenn du diesen Text vorschlägst? Das war eine gemeine Falle, weil ich habe mich nicht mehr
richtig Hallo, ich hab Schopenhauer vorgeschlagen. Du wolltest den.
Ich wollte eigentlich die ersten 3-4 Seiten gleich vorlesen, weil da, wo er überhaupt über die, das so aushaut auf die Langeweile und sagt, die Langeweile ist das schlimmste Übel der Welt und so weiter.
Hm. Ja, okay, na gut, dann sind wir jetzt gescheitert, oder? Dann können wir sie gleich. Wir sind wieder da, Dave, wollte ich sagen.
Mhm, voll.
Schale 3 Antworten zu zweit.
Angriff.
Nicht so, ich bin gerade mitten im Intro, hörst. Schale 3 Antworten zu zweit. Wobei wir jetzt eigentlich Gelegenheitsgedanken heißen. Naja, egal. Nichts regt sich. Wolken verhängen den Mond wie die Gedanken. Alles gleicht sich mehr und mehr. Und doch haben wir ein Thema und sprechen darüber. Wir stellen 3 Fragen, die Nebelwände trennen, die jeweils andere Person vorab nicht kennt. Die 3 Fragen hören wir hier und jetzt zum ersten Mal. Wir, das sind Dave.
Angriff!
Und ich, Klaus, Angriff. Und unser Thema heute lautet Langeweile. Naja.
Ja.
Ja.
Dann Langeweile, was trinkst denn du?
Mineralwasser.
Ah ja, na, wären wir schon beim Thema. Also, ich sag dir mal, wie man etwas, eine nicht langweilige Podcast-Voraussetzung schafft, nämlich indem man eine kleine Minibar eröffnet. Ich habe ein Wasser. Daneben.
Das ist ein bisschen langweilig.
Ja, ja, es ist in der Steigerung der Eskalation, so. Also der Nicht-Langeweile. Wasser, dann werde ich mir langsam aber sicher so eine Billig-Version von so einem Club Mate aufmachen, was so ein bisschen den Koffeinkick bringt.
Verstehe.
Dann werde ich das noch ergänzen mit Zucker und Alkohol in Form eines Radlers, Zitrone, Radler. Und dann werde ich das alles nochmal toppen mit einem weißen Spritzer, nicht mit grünen Veltliner, der hier in Österreich, also für unsere ausländischen Zuhörerinnen und Zuhörer, bei uns trinkt man weißen Spritzer meistens mit grünen Veltliner. Ich habe mir einen exquisiten weißen Spritzer gemacht mit einem gemischten Satz. Also ein gemischter Satz, ein Wiener Schmankerl sozusagen. eine Mischung aus verschiedensten Weißweinen, die sozusagen übrig geblieben sind. Eigentlich Rest, aber in Wien so hipstermäßig so hochgekultet, dass es jetzt teurer ist eigentlich als der normale Wein, obwohl es eigentlich nur so ein Restwein-Dings ist. Nein.
Naja, also du hast jetzt dann vermischten Wein, den du nochmal mit Wasser vermischt. Also.
Genau, als Krone von meiner Minibar jetzt.
Achso, okay. Mhm. Alles klar. Ja, gratuliere.
Jetzt beginne ich mal mit einem Schluck Wasser. Prost.
Ja, dann Prost, ja. Also, da kann ich mich noch anschließen. Naja.
Ja.
Also ich nehme mal an, du wirst heute die Langeweile verteidigen wollen und ihre positiven Aspekte.
Ja, ja, ich bin immer also. Der Advokat von allem, ja genau. Nein, ich wollte dich noch einmal fragen zum Zitat. Und das ist ja sehr schnell gegangen wahrscheinlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und die haben dann nur noch irgendwas mit Gemüse und Rührei und Semmeln mitbekommen. Ganz am Anfang steht ja der essentielle Satz, oder? An allem bekommt man Überdruss. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich gar nicht so eine gesonderte Frage von mir, sondern eine spontane Frage jetzt. Stimmt das? Also ich weiß nicht, ich meine, jeden Tag Lasagne von meinem Vater könnte ich wahrscheinlich nicht essen, aber jeden zweiten Tag?
Ja, also ich meine, die Frage ist halt, ob man das nicht dann auch irgendwie zum Leben braucht. Also jetzt vielleicht die Lasagne deines Vaters auch, aber ob man so Überdruss von Atemluft bekommt oder von Wasser, also... Brot, vielleicht, Semmeln, Tapferkeit, Ehre. Ja, also ich meine, ich habe im Sommer, also eigentlich wollten wir diesen Podcast ja im Ende August machen, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt meine Unterlagen durchgelesen und das ist ja auch sehr schön, also weil ich mich an sehr wenig nur erinnern konnte. Ich habe ein bisschen Montaigne gelesen im Sommer und habe ein Zitat, das vielleicht da ganz gut passt, das. Da nehme ich mir jetzt die Freiheit und trage das vor.
Oha.
Das beantwortet vielleicht das auch ein bisschen oder ja, führt es weiter aus. Die Lustbarkeit, die Tänze, die Maskeraden, die Turniere erfreuen nur diejenigen, welche sie nicht oft sehen und Verlangen getragen haben, sie zu sehen. Wer aber dergleichen täglich sieht, findet weder Geschmack noch Vergnügen daran. Wer beständig mit Frauenzimmern Umgang hat, findet nichts Reizendes darinnen. Wer eher trinkt, als er dürstet, findet kein Vergnügen am Trinken. Es ist nicht so verdrießlich und abgeschmackt als der Überfluss.
Ja. Ja, also, eigentlich die Veränderung als Strategie, als Lebensbejahungsstrategie, sodass man sich immer neue Situationen schafft, neue Tätigkeiten unternimmt, damit man eben keinen Überdruss erfährt. Ja,
ja, also eh so Kierkegaard-artig im Endeffekt. Also ich meine, in der Wechselwirtschaft ist es ja auch so, dass man, also er schlägt, glaube ich, explizit vor, in der Mitte eines Theaterstücks hineinzugehen oder das letzte Kapitel eines Buches zu lesen, einfach um so dem Zufall, der einem durch die Welt entgegentritt, der das Ganze interessanter macht, auch die persönliche Willkür noch hinzuzufügen. Also,
ja, interessant bei Kierkegaard ist ja dann, dass er aber meint, dass das keine exzessive oder sowas, wie er das nennt,
extensive
Geschichte ist, wo man dann die ständig was anderes macht oder irgendwo hinreist und sich quasi so zerstreut oder so, sondern eine intensive Beschäftigung mit den Dingen verlangt. Also dass man die Dinge, die man eigentlich vielleicht jeden Tag tut oder sieht oder erlebt, dass man die dann intensiver nochmal studiert oder nochmal einfach mit anderen Augen ein bisschen betrachtet, damit es interessanter ist.
Ja, eher das mit anderen Augen, glaube ich, das schon. Ja, voll. Also so einen anderen Zugangswinkel vielleicht finden, einen anderen, was weiß ich, eine andere Perspektive. Aha, ja, sowas.
Ich meine, Montaignes Beispiel war, wenn man sich ständig mit Frauenzimmer beschäftigt, dann werden die Frauenzimmer langweilig.
Scheint so, ja.
Also nach der Logik müssten alle Menschen dann so bisexuell werden, oder?
Scheinbar, ja. Also, oder er meint tatsächlich Zimmer, also so, wo man hineingehen kann. Also wenn man die ganze Zeit so in irgendwelche Frauenzimmer, also ich weiß nicht, was da drinnen ist. Ich meine, das ist ja latent sexistisch jetzt alles, was ich sage, aber...
Nur Kleider und Schuhe und Taschen.
Wahrscheinlich, ja, genau. Also deswegen sollte man unbedingt auch in Herrenzimmer gehen, wo dann sowas wie Wutzler, also Tischfußballtische oder Pilatische oder irgendwie...
Autos. Stehen,
ja. Autos, genau.
Zigarren.
Motorräder. Volle. Mhm. Ja, aber ich meine, das beantwortet jetzt deine Frage. Also ich weiß nicht, jetzt haben wir ein bisschen uns rumherum manövriert, oder? Ob, also was war das nochmal? Ob
naja.
Überdruss,
ob man
an allem endlich Überdruss ja. bekommt. Ja.
Ich meine, du hast das halt mit Montaigne beantwortet und im Sinne vom Ja. Also man kann an allem Überdruss kriegen. Ja. Ich meine, du hast deine Beispiele waren halt lustig mit Sauerstoff und Erde und so. Das sind halt irgendwie so notwendige Bedingungen, die wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, also das, die führen wahrscheinlich eher dann, also wenn einem sowas dann überdrüssig ist, wird das ja eher dann wirklich zu so einem existenziellen Zweifel an allem und zu Suizidgedanken,
ja.
glaube ich.
Also naja, also ich meine, die kann man ja auch durchwegs erfahren, denke ich. Mhm. Also ich meine, so mit dem Essen zumindest kennt man das ja, aber ich meine, das ist ja... Jetzt, wenn ich die ganze Zeit einfach, also wenn ich so eine extreme Hedonismusphase habe, wo ich die ganze Zeit nur Kuchen esse oder so, dann habe ich irgendwann tatsächlich überhaupt keine Lust mehr auf Essen. Also so richtig, dann widert mich das alles so komplett an. Keine Ahnung, atmen ist halt, ja. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich der willentliche Zugang dazu dann irgendwann nicht gegeben. Also es ist schon so, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, vielleicht hat, keine Ahnung, hattest du das auch mal, dass man so am Abend dann, dass die eigene Atmung plötzlich sich so der Automatisierung enthebt. Also dass ich mir dachte, ich muss jetzt willentlich atmen, weil ich sonst nicht mehr atme, also weil ich sonst aufhöre zu atmen. Und in dem Fall war ich dessen schon übelst überdrüssig.
Wahnsinn. Interessant wird es dann auch bei solchen Tätigkeiten, die man an sich gerne macht. Also sagen wir mal, wo man eine intrinsische Motivation dafür hat, aber durch die Wiederholung wird man dann abgestoßen. Weiß nicht, da gibt es ja dann oft, also hin und wieder habe ich diese Argumentation schon gehört von Leuten, die sagen, sie wollen irgendwas nicht arbeiten, weil sie sich das nicht versauen wollen sozusagen, weil sie das noch gerne in ihrer Freizeit machen wollen, deswegen wollen sie das nicht jeden Tag in der Arbeit machen müssen, sondern in der Freizeit machen wollen oder so. Und das kann ich auch eigentlich ganz gut nachvollziehen. Also gerade, ja, ich meine, das Naheliegende bei uns wäre jetzt zum Beispiel eben jetzt irgendwelche Texte lesen oder so, wo ich mir jetzt, in meiner jetzigen Situation, in meiner Elternkarenz, ist es halt urdoll, wenn ich mal dazu komme, einen philosophischen Text zu lesen oder irgendwas in die Richtung. Als ich noch fix angestellt war auf der Universität und ich ins Büro reingegangen bin, um einen philosophischen Text zu lesen, war das halt wieder so eine Motivationsüberwindung halt, wie eigentlich jede andere Arbeit.
Ja, stimmt. Das Motivationsüberwindung ist eh auch ein interessanter Punkt. Ich habe mich auch gefragt, ob man sich nicht die Langeweile abtrainieren kann in einem gewissen Punkt. Also so, dass man Dinge langweilig findet. So, also das Beispiel, das mir da eingefallen ist, ist so, was weiß ich, Orgel-Literatur. Also keine Ahnung, wenn ich mir denke, dass ich, natürlich, das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, wenn man so Autoren und Autorinnen leibend finden will, bevor man sie tatsächlich leibend findet und sich dann überwindet, also in meinem Fall halt Thomas Mann, ich habe irgendwann mal ein paar leibende Sätze gelesen, dann setze ich mich hin, will ihn lesen, das ist einfach nur sau anstrengend, also die erste halbe Stunde ist einfach nur mühsam, es ist langweilig, es tut sich nichts und so weiter, und durch die beständige Auseinandersetzung damit und langwierige Auseinandersetzung, durch so eine Art Training, dann, also weiß nicht, ja, nimmt man die Langeweile dem Ganzen dann, also
Also also wir haben jetzt zwei gegensätzliche Thesen eigentlich. Also das eine ist, durch Wiederholung entsteht Langeweile und Überdruss. Mhm. Das andere ist, durch Wiederholung und Übung kann man Langeweile überwinden.
Ja, nur so lange, bis das halt auch Fahrt wird dann. Also so, und selbst diese Gedanken sind in Wahrheit ja irgendwie langweilig, oder? Also ich meine, wenn ich mir denke, so, ich habe jetzt seit mehreren Jahren zu Hause dieses deutsche Aphorismenbuch am Heißel liegen, das ich auch auf deiner Toilette schon entdeckt habe, da ich dir geschenkt habe. Mhm. Also, Und wenn ich darin lese, dann denke ich mir, also irgendwie, ich meine, so Aphorismen zu lesen ist ja großartig, aber wenn man sie so in Kombination sieht, dann wiederholen sich die Gedanken einfach so oft. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist, und jede Person glaubt dann irgendwie damit, und dann nehme ich mich ja keinesfalls aus. Ich versuche selbst welche zu schreiben, dann denke ich mir jedes Mal, ah ja, das ist eine orge Welteinsicht, die hatte sicher noch niemand, und in Wahrheit zitiert man aus der Antike halt, unwissentlich.
Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Aphorismen war so, gerade am Anfang vom Studium oder so, oder sich so nach der Schule oder so am Übergang, so Schule, Studium und dann noch eben am Anfang vom Studium, haben totale Sogkraft auf mich gehabt, oder ich habe das total faszinierend gefunden, deswegen habe ich auch Nietzsche so toll gefunden, glaube ich. Mhm. Aber gerade diese kürzeren Aphorismen, also Nietzsche hat ja teilweise wirklich, also das, was er Aphorismen nennt, sind ja teilweise schon durchargumentierte kleine Essays oder so, aber so wirklich so diese Einzeiler oder Zweizeiler, mit denen kann ich einfach nicht mehr so viel anfangen wie früher. Ich glaube irgendwie, ich weiß es auch nicht, weil früher war das alles noch, da war jeder Gedanke neu irgendwie. Und wie du sagst, und das wiederholt sich schon. Und auch, was ich immer eigenartiger finde, ist so dieser, ich weiß nicht, ich finde, das schwingt teilweise in so typischen deutschen Aphorismen, sage ich einmal, schwingt so eine Überheblichkeit mit, oder ich weiß nicht, oder so ein Pathos.
Naja, das ist zum Teil der Gattung geschuldet,
glaube ich. Ja, aber auch so, was teilweise eben geil ist, deswegen habe ich es auch so faszinierend gefunden, ist, aber was teilweise aus meiner Sicht jetzt, das ist vielleicht auch lebensphasenabhängig oder so fast so wie dieses pubertäre Aufbegehren ist. Weißt du, so, oh yeah, ich schreibe jetzt was Urhortes und bam.
Oder hört zu, das ist in Wahrheit ja eh nur das. Also das ist so genau das, wie man halt mit 15 glaubt, die Welt besser zu kennen als sämtliche anderen Leute.
Genau, ja, stimmt. So ein Ton der Verkündigung. Ja, ich verkünde jetzt die Wahrheiten, obwohl ich ja eh Wahrheit, das gibt's ja gar nicht. Haha, aber.
Ja. Ein Orga-Gedanke, den hatte ich sicher zuerst.
Genau. Ja. Ja, gut, ja. Aber das führt jetzt eigentlich relativ holprig zu meiner ersten Frage, nämlich. Wann war dir eigentlich das letzte Mal langweilig? Also erfährst du noch sowas wie Langeweile jetzt? Oder hast du es irgendwann mal erfahren? Oder ja, wie ist das?
Ja, also ich meine, wo ist das Zitat? Schopenhauer, ein großer Geist langweilt sich nicht. Dann ist dazu zu sagen, dass ich ein fester Trottel sein muss, weil ich mich dann doch recht häufig langweile. Ich habe mir aber auch überlegt, so ein bisschen zu differenzieren. Also Langeweile irgendwie. Ich habe natürlich den Wikipedia-Artikel gelesen. Und da, also ich meine, da gibt es diese komische, also mal wieder eine komische Heidegger-Ausdifferenzierung. Die werde ich jetzt aber überspringen, weil ich meine Differenzierung einfach besser finde, also viel ausgereifter und so. Außerdem habe ich einen Aphorismus drüber geschrieben, also muss es stimmen. Und zwar zwei Arten, also eigentlich sowas wie etwas ist langweilig, also keine Ahnung, eine Tätigkeit, ein Werk, ein Ding, eine Person oder sowas, und mir ist langweilig. Also dass das schon zwei verschiedene Dinge sind, ob etwas langweilig ist oder ob mir langweilig ist. Und das, also, dass etwas langweilig ist, das ist, denke ich, total nachvollziehbar. Also, ich meine, den Dingen begegnet man jeden Tag, den langweiligen Menschen und Dingen, also keine Ahnung. Aber dass mir langweilig ist, ist eigentlich so, und das ist jetzt natürlich eine Frage meines momentanen Gemütszustandes, ist, wenn ich motivierter bin, wenn mich die Existenz freut, dann ist mir das total nicht, also völlig also ich kann das dann überhaupt nicht nachvollziehen. Also wie mir eigentlich langweilig sein kann, weil es so viele interessante Dinge in der Welt gäbe, oder? Also so viele Orgetexte, die man lesen kann, oder ja, nicht nur, also keine Ahnung, der einfachste Fluchtpunkt, ja, Reisen, dann fahre ich halt in die scheiß Berge oder so.
Ja,
oder
dort ist es schon super, ich weiß nicht. Wikipedia-Artikel über Langeweile lesen oder so.
Naja, selbstverständlich. Oder Heidegger lesen. Ne? Naja, über Langeweile. Ja, also und dahingehend, also ich meine, mir ist leider oft langweilig und ich weiß eigentlich, also warum ist eine gute Frage? Auch die habe ich mir gestellt, aber ich meine, deine Frage war ja eigentlich, ob mir langweilig ist, oder?
So, aber du kannst auch gerne sagen, warum. Oder aber ich frage nicht gerne nach dem Warum.
Guter Mann. Mich darf man auch nicht nach dem Warum fragen. Genau. Na, also, ja, weiß auch nicht. Also, ja, wahrscheinlich bei mir zumindest sehr stark gekoppelt an Tätigkeit oder Untätigkeit. Mhm. Also seltsamerweise, wenn ich mehr mache, dann finde ich auch mehr interessant. Mhm. Wenn ich weniger mache, dann finde ich weniger interessant. Und dazu kommt aber noch, dann glaube ich, dass man so diesen, ja, also diese Phase von wie man es nennen könnte, aristokratischem Weltschmerz oder sowas. Mhm. Also wenn man sich gerade aus der Welt rausnimmt oder so, weil man denkt, es ist eh alles immer gleich, die Menschen ähneln sich, immer, das sind eigentlich sowieso nur fünf Menschen, mhm, die es auf der Welt gibt, und alle, die man trifft, sind halt entweder die oder die oder die oder die oder die oder die Person. Und dann glaubt man daran, so die Ähnlichkeit und Gleichheit zu erkennen in allem und damit dann irgendwie klüger zu sein als die Welt und dann erst recht das Recht dazu zu haben, sich nicht mehr zu interessieren an den Dingen. Mhm. Und seltsamerweise, was mir dann raushilft, ist tatsächlich, wenn ich irgendwas tun muss, was mich nicht freut.
Ja.
Also, also man könnte so, habe ich mir gedacht, diese beiden Typen von Langeweile, also dass etwas langweilig ist oder dass mir langweilig ist, gegeneinander ausspielen. Also wenn mir langweilig ist, dann sollte ich eigentlich etwas Langweiliges tun. Mhm. Damit ich dann etwas finde oder als Kontrastpunkt etwas setzen kann, das dann nicht langweilig ist, woraufhin mir dann wiederum nicht langweilig wäre. Aber
das ist ja ein wichtiger Punkt, oder? Also mir kommt auch vor, wenn man etwas machen muss, wie was man jetzt als tendenziell langweilig empfindet, für Prüfungen lernen oder was ich irgendwas für die Arbeit vorbereiten oder so, dann sind ja alle anderen Sachen gleich viel interessanter.
Ja, total.
Und also, dieser Kontrastpunkt ist halt echt, ja, das macht extrem viel aus. Also deswegen.
Es ist auch so komisch an Orte und an Zeiten gebunden. Also was ich mir letztens gedacht habe, an meinem eigenen Bücherregal gehe ich so blinden Auges vorbei. Mhm. Das nehme ich gar nicht mehr wahr. Wenn ich aber irgendwo anders bin, dann interessiert mich das total. Dann würde ich mir am liebsten eins rausnehmen und mich gleich auf die Couch setzen und irgendwie lesen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Also, von meinem eigenen tue ich das mitnichten.
Ja. Also. Deswegen sind Umzüge interessant. Weil beim Umzug, da entscheidet man sich, dann nehme ich das Buch mit oder nicht, und dann kommt man drauf, ich habe noch ein Sammelband zum Thema Christentum und Anarchismus und dann noch nie mein Leben reingelesen, und dann lese ich so einen ersten Artikel und das ist interessant. Und da steht jetzt die ganze Zeit da quasi bei meinen Büchern, die ich gerade im Begriff bin zu lesen. Das sind jetzt auch schon wieder 12 Bücher oder so, aber es ist so dieser.
Das kenne ich.
Genau, die Bücher, die halt quasi da sind. Aber das ist jetzt auch schon wieder, seit dem Umzug steht das da, und ich denke mal, wenn ich so sehe, so ja, schon interessant, aber jetzt wissenschaftliche Texte zum Verhältnis von Christentum und Anarchismus oder die Switch zocken.
Ja, irgendwann räumt man es dann wieder zurück ins Bücherregal, oder? Also ich habe so verschiedene Orte für meine Bücher und die räume ich halt regelmäßig um. Also irgendwie so, da jetzt lege ich sie zur Couch, da werde ich sie dann irgendwann der Reihe nach durcharbeiten. Dann irgendwann ist mein Couchtisch so verstaubt, dass ich mir denke, ich muss ihn putzen, dann räume ich wieder zurück ins Bücherregal. Mhm. Und so geht das irgendwie hin und her. Aber
bitte. Ich wollte nur was sagen zu deiner Zweiteilung. Das ist eigentlich ganz interessant, dass ein Objekt langweilig ist oder dass mir langweilig ist. Ich meine, das ist in dieser klassischen Dichotomie oder so, sagen wir mal, die man ja immer wieder finden kann. So etwas haftet einem Objekt an oder etwas ist im Subjekt oder so zu verorten. Und für mich, ich habe ein bisschen so drüber nachgedacht, wann ich was verwende oder so. Und ich glaube, dass wenn ich sage, etwas ist langweilig, ist das für mich fast so etwas wie eine ästhetische Klassifizierung oder eine ästhetische Bewertung. So. Mhm. Also quasi, wenn etwas langweilig ist, ist es das aus ästhetischem Blickwinkel, so dass es mich nicht jetzt unterhalten kann oder nicht so, oder dass es mich jetzt einfach nicht mein Interesse weckt oder so. Und dieses mir ist langweilig ist fast sowas wie eine existenzielle Daseinsform, wo man vielleicht eben beim Heidegger sind, ich weiß es nicht, was er zu Langeweile geschrieben hat, aber so, das betrifft ja wirklich mich in meinem Sein, und das verdunkelt ja automatisch auch dann die Objekte, mit denen ich mich umgebe. Also quasi, wenn mir langweilig ist, strahlt das ja aus auch auf alles andere, und dann ist ja alles langweilig. So wie wenn ich traurig bin, ist auch die Welt auch viel trauriger oder sowas. Ich weiß auch nicht.
Ja, total. Also die dritte Phase der Langeweile bei ihm ist die gänzlich anonyme Langeweile. Also sie besitzt keinen erkennbaren Grund und ist bezugslos. und offenbart das Seiende im Ganzen.
Ah ja.
Versteht sich
das selbst. Was? Also die ärgste Langeweile offenbart das Seiende im Ganzen?
Ja, also ich meine, die Langeweile zusammengenommen, aber die gänzlich anonyme, ja, also ist wahrscheinlich also, ja, die ärgste.
Schon wieder
ja,
so langweilig, also über das Sein nachzudenken ist langweilig.
Heidegger, also ich habe mir da dazu geschrieben, Heidegger in Klammer, ohne sich in den irren Unterbau zu vertiefen, mal nehmen. Aber ja jetzt wollte ich nicht mal mehr das machen. Aber du hast vorher einen interessanten Punkt angesprochen, und zwar, dass dieses, wenn etwas langweilig ist, dass das eigentlich so eine ästhetische Dimension ist zuerst mal. Also dass du darauf beziehst und wertest. Da hat, ich werde heute ein bisschen mit Zitaten um mich werfen, nachdem ich das beim nächsten Mal überhaupt nicht gemacht habe.
Ja, ja.
Ich lese nämlich gerade Arendt, also diese Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und das ist nun mal holzschnittartig ein bisschen nachgezeichnet. Das ist eigentlich bei meinem zweiten Punkt dann Konsequenzen oder Resultate der Langeweile. Da ist irgendwie, also sie hat auch so eine Art ästhetischen Ausgangspunkt, der dann in eine Art moralischen oder ja, verfallsartigen umschlägt. Also sie, jetzt so kurz nachgezeichnet, sie verortet zu einer gewissen Zeit eine große Langeweile in der Gesellschaft, und aus dieser Langeweile erwächst eine Faszination für das Laster, und aus der Faszination für das Laster erwächst eine Faszination für die das Laster leben. Und dann sagt sie, es ist kein weiter Schritt mehr zur Bewunderung der Gangster.
Und der Gangster. Sie hat sicher an Bushido gedacht, wie sie das geschrieben hat.
Ja, ja, sicher, ja, klar. Also so ein Gangster tanzt nicht. Also das ist das, was mir dazu eingefallen ist. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz. Ich meine, ja, ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, also so, was mir hängen geblieben ist aus der Lektüre, sind einfach diese, ich werde das jetzt einfach mal so nennen, diese riesigen Eier, die Hannah Arendt hat. Also sie disst einfach die ganze Zeit alle Leute. Mhm. Also das ist wirklich großartig. Naja, und also das Zitat ist jetzt, angezogen wurde die morbide Neugier und die gelangweilte Sucht nach Erlebnissen vom Laster, vom geheimen, nur wenig zugänglichen Erlebnissen, vom Abnormalen und Unnatürlichen, die nur einen Schritt vom Unmenschlichen trennt.
Okay, ja.
Also Laster und Verbrechen kommt da irgendwie vor, und ja, sie zieht da noch die Differenz, also das Ganze ist eingebettet in einen größeren Kontext, aber jetzt Verbrechen, die von Menschen unter der Annahme des freien Willens ausgeübt werden, und Laster, die Menschen schicksalshaft zukommen, sozusagen, und dafür fasziniert sich die Gesellschaft, was ja irgendwie schon immer noch ist, oder? In diesen Heldengeschichten halt so danach, und ja, wenn man dann diese Faszination für die Gangster, wenn man sich so langweilt. Also ich weiß nicht, ich finde den Gedanken irgendwie lustig.
Ich meine, du hast das perfekte Beispiel heutzutage mit diesen True Crime Sachen. Ich glaube, also True Crime Netflix, das ist unglaublich. Also es gibt fast nur noch True Crime Dokumentationen, und ich glaube, die Zielgruppe ist jetzt vielleicht auch ein bisschen problematisch heutzutage, das zu sagen, aber das sind halt Hausfrauen primär.
Gelangweilte Personen.
Gelangweilte und langweilige Hausfrauen. Nein.
Okay, ja, also ich meine, wenn die Frauenzimmer schlecht eingerichtet sind, genau, dann kommt sowas raus.
Ja, nein, obwohl ich da sagen muss, ich habe mir eh auch ein paar angeschaut davon. ich kann mich da gar nicht ausnehmen, aber ich bin ja auch ein Hausmann zurzeit. Also.
Ja, stimmt. Ja. Also eine gewisse Nähe oder eine gewisse Hingabe zu Reality-TV würde ich dir jetzt eh nicht gänzlich absprechen, Dave.
Ja, auf jeden Fall. Ich darf nur nicht schauen, weil der Kleine dann daneben sitzt, und der darf ja noch keine True-Crime-Dokus anschauen. Also, okay. aber es ist interessant. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht so drinnen, was die Arendt schreibt, aber ich glaube, diese These, das ist ja durchaus... Das schwingt ja schon auch ab und zu so im Hintergrund mit, wenn man so irgendwie Medienkritik oder so hört, oder? Also so die Jugendlichen, die dann irgendwelche brutalen Computerspiele spielen, weil ihnen langweilig ist. Oder ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so weit geht, dass man da wirklich zum Verbrecher wird. Ich glaube, dass in unserer Zeit oder in unserer Gesellschaft oder wie auch immer, ist es ja eher so, dass dann das Verbrechen in der Fiktion interessant wird. Also die Unterhaltung, die düstere Unterhaltung oder Horror oder eben True Crime oder Orgel, Computerspiele, bla bla bla. Also diese destruktiven, aggressiven Gefühle, die da getriggert werden, so Brot- und Spiele-mäßig. Das kann man auch gut vorstellen, weil es einfach langweilig ist oder so in unserer Welt. Also nicht ja, in unserer Welt, also in unserer österreichischen Welt jetzt. Also ich weiß nicht, also wenn du in der Ukraine lebst, ist es nicht langweilig gerade.
Aber ja, schon klar. Ja. So die Alltäglichkeit zumindest, ja. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich weniger so gedacht, dass die Leute dann tatsächlich auch zu Gangstern werden, aber diese Bewunderung dafür ist vorhanden. Und sie meint halt so, dass dann, als das Bürgertum angefangen hat, die Gangster zu bewundern, ist die Rutsche gelegt sozusagen. Also das Ganze führt in den Totalitarismus. Also die Nazi-Herrschaft sozusagen ist, ja, also ich meine, das ist ein über 1000 Seiten historisches Werk, das kann ich jetzt nicht so einfach runterbrechen, aber es
ist
zumindest in den also ich finde die These halt einfach arg, also, und wenn sich dann, also wenn das Bürgertum anfängt, die Gangster zu bewundern, also ihre Werte, ihre Einstellungen und ihre Rücksichtslosigkeit, ihren Mut in der Verwirklichung, also sobald man anfängt, das mit Heldentum gleichzusetzen oder irgendwie so mit so Heldenattributen zu besetzen, dann wird es gefährlich, weil dann diese Leute natürlich auch befeuert werden, dadurch sich dem dann noch mehr, ja, also ich weiß nicht, zu verschreiben, das mehr zu tun, wenn es ja eh dann, also keine Ahnung, leibend ist oder angesehen.
Ja, ist eine coole These. Ich habe jetzt übrigens gerade das Club Mate aufgemacht, also diese billige Version. Und wollte noch kurz was sagen zu meiner Frage, weil also ob dir langweilig war oder ist oder wie auch immer. Ich muss ehrlich sagen, also was mich betrifft, mir ist schon lang nicht mehr so richtig langweilig, muss ich sagen. Also wenn ich daran denke, wann mir das letzte Mal langweilig war, denke ich eher an so die Kindheit in den Sommerferien, wo ich irgendwie noch nicht so richtig, wo ich in so einem Alter war, wo ich mich noch nicht so richtig getroffen habe mit meinen Schulfreunden. Ich weiß auch nicht, das war aber, ich kann mich da nur an so ein, maximal zwei Sommer erinnern, wo das so war irgendwie, wo ich da wirklich einfach, weiß nicht, wo es einfach so dargegeben hat, da bin ich halt zu Hause gewesen und ich habe nicht wirklich gewusst, was ich machen soll irgendwie. Also ich habe da jetzt eben diese Schulfreunde nicht gehabt, ich habe da eben keine Kommunikationsmittel zur Verfügung gehabt oder ich war einfach zu dumm, sie anzurufen. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt, also dass ich vor einer Wand stehe. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Das irgendwie, aber so jetzt im Erwachsenenalter, ich habe das teilweise eigenartigerweise, wenn ich viel zu tun habe für die Arbeit oder was auch immer und ich freue mich sehr auf eine Zeitspanne, wo ich dann mehrere Tage nacheinander frei habe und dann muss ich mich so komisch dran gewöhnen, was man vielleicht als Langeweile bezeichnen kann, wo ich mir dann denke, so, wow, okay, Org, ich muss jetzt nicht etwas machen. Ich kann jetzt einfach irgendwas lesen, was ich will und dann bin ich in so einem ganz kurzen Loch auf einmal drin, in so einer Entscheidungsparalyse vielleicht auch, oder wo ich mir denke, wow, okay, was mache ich jetzt? Aber das ist nur kurz.
Ja, also da habe ich mir gedacht, gegen das, weil das eigentlich tatsächlich auch etwas ist, das mir passiert oder oft passiert, wenn man so wechselt zwischen Orgen-Stressphasen und dann komplett frei und man hat eigentlich Pläne sozusagen, aber er will die nicht vielleicht gleich umsetzen, sondern also sich so gönnt sich ein, zwei Tage Sumpf und dann ist es irgendwie so, um da rauszukommen, dann tatsächlich hab ich mir gedacht, wäre das so vielleicht eine Methode, der gleiche Umgang wie mit dieser YouTube-Schockstarre. Also darüber haben wir schon mal gesprochen, oder? Also wenn du so bei einer Gruppe von Leuten sitzt irgendwie zusammen und dann, ja, jetzt ist es an dir, ein Musikstück einzugeben und du sitzt vor YouTube und weißt nicht, was du machen sollst, weil so viel ist oder so, dann ist so der richtige Umgang wäre einfach das Erste, was dir einfällt, das zu nehmen und von dem aus dich dann weiter zu handeln an irgendwas anderes. Und ja, also ich meine, das ist vielleicht so für mich da noch ein Weg, um damit umzugehen, aber auch eine Gelegenheit, noch ein Zitat anzubringen, und zwar Seneca.
Okay, Org. Die Zitate-Show heute.
Ja, heute schon, ja. Ich habe auch noch zwei große Schopenhauer. Zuerst mal Seneca, und das trifft eigentlich eh ganz gut, das, was du gesagt hast, nämlich Muße ohne geistige Beschäftigung ist der Tod, ist lebendig begraben sein für den Menschen. Also wenn man dann plötzlich frei hat und nichts zu tun oder sowas. Oder ja, wenn das, also ja, vielleicht wenn man so lange von dem geknechtet war, zumindest in meinem Fall dann, also von dieser, also nicht viel Arbeit, die ganze Zeit irgendwas zu tun, mhm, und dann hat man frei und sich keine Pläne vorher gemacht. Mhm. Also das ist wahrscheinlich das Gefährlichste, mhm, sozusagen. Also wenn man nicht sofort mit irgendwas beginnt, dann setzt bei mir an und weiß nicht,
ja,
führt sich dann fort.
Ich muss sagen, ich erfahre gerade in meiner Lebenswirklichkeit das Gegenteil sozusagen, was auch sehr interessant ist. Das habe ich in der Form auch noch nie so erlebt. Das ist ganz, das ist wirklich eine Erfahrung, die mir neu ist eigentlich, nämlich kondensierte Freizeit sozusagen. Also es ist so, eben in der, ich bin jetzt in der Elternkarenz und mein Sohn ist 15 Monate alt und das bedeutet, dass man eigentlich rund um die Uhr beschäftigt ist mit dem, ja. Mhm. Und der ist jetzt auch schon in einem Alter, wo er noch einen Schlaf am Tag braucht. Das ist meistens ja so mit Mittag herum irgendwie und das geht dann so zwischen, ja, schon zwischen 1 und 2 Stunden, sage ich mal. Also eher Richtung 1,5, 2 Stunden. Mhm. Und ich bin jetzt im letzten Monat, ich habe jetzt 4 Monate Karenz gehabt und ich weiß ganz genau in den 4 Monaten, was ich in meiner Freizeit gemacht habe. Also wirklich? Ja, weil die so zusammengeschrumpft ist, immer auf die Mittagspause. Also immer auf die, ich meine, es klingt ein bisschen gemein. Also wenn ich mit meinem Sohn in die Therme gehe oder nach Schönbrunn zum Tierpark, ist das auch Freizeit, aber es ist ja auch stressig. Ja, also man muss ja auch Windel wechseln, man muss die ganze Zeit schauen, dass er nicht ins Tigergehege reinläuft oder sich was. Ja, also man hat eine ständige Verantwortung. Das ist schon eine andere Freizeit, als wenn man einfach, weiß nicht, herumliegt. Aber wie auch immer, aber diese 1,5 Stunden, 2 Stunden, wo er schläft, die habe ich dann für mich. Und das ist quasi die einzige Zeit, wo ich Sachen machen kann, die ich entweder nur allein machen kann, weil ich eine Konzentration brauche oder so, oder die einfach unangemessen ist für sein Alter, ja, also keine Ahnung, also zum Beispiel irgendwas am Bildschirm oder so, weil ich finde, er ist jetzt in meinem Alter, wo er noch nicht, also länger in meinem Bildschirm starren sollte, weil die ganze Tiefenwahrnehmung und sich alles noch erst entwickelt gerade und so, und das sollte jetzt nicht die ganze Zeit in den Fernseher reinschauen. Und das heißt, Computerspielen zum Beispiel wäre was ich halt nicht mache, wenn er daneben sitzt. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt halt den totalen Überblick, was ich halt gemacht habe in den letzten Monaten. Und das kann ich genau sagen. Also ich habe das quasi in den ersten Wochen habe ich die 2 Hauptwerke von Carl Rogers gelesen, von so einem Psychotherapeuten, der eine ganze psychotherapeutische Richtung sozusagen gegründet hat. Dann habe ich Computer gespielt, ein riesen JRPG, also so ein japanisches Rollenspiel, habe ich 40 Stunden gespielt und habe jetzt, glaube ich, 20% oder so absolviert und habe jetzt leider aufhören müssen, weil mich das irgendwann doch so anfuckt und es ist einfach langweilig geworden. Ja. Okay. Und dann auf einmal, also quasi als erster das Lesen, dann das Zocken und dann kam die Phase, wo ich mir dachte, ich muss wieder mal schreiben. Und dann habe ich ja so einen kleinen wissenschaftlichen Artikel geschrieben halt über, ja, wurscht jetzt über was. Und jetzt habe ich, es ist irgendwie lustig, ja, also dass man so dann dass man so richtig sich drauf freut, so, ah ja, jetzt geht er gleich schlafen und jetzt habe ich dann diese 1,5 Stunden, wo ich dann entweder weiterspielen kann oder weiterschreiben kann und man überlegt sich davor schon, so, ah ja, ich nutze diese 1,5 Stunden genau für das und es ist alles so fokussiert und konzentriert, ja, und es ist nicht, ja.
Funktioniert das dann? Also, dass du dir die Dinge, die du dir vornimmst, dann, also ich meine, ich nehme mal an, dass du dir vornimmst, die Dinge dann auch zu genießen. Also das ist so, ja, also ich meine, so würde es wahrscheinlich ich handhaben, ja, jetzt spiele ich 3 Stunden Computer und da werde ich so richtig aufgehen in dem Ganzen. Und,
ja, auf jeden Fall, weil es eben nicht 3 Stunden ist, sondern nur 1,5 und so. Also das ist genauso die Zeitspanne, wo es halt nicht langweilig ist sozusagen. Die einzige Einschränkung vielleicht ist beim Schreiben, ja. Also das ist einfach anstrengend auch und erfordert immer noch Motivation. Und da war es so, dass wenn man es in Prozenten ausdrücken will, 60% hatte ich wirklich Spaß dran. Da bin ich wirklich hin zum Laptop und dachte, ja, ich will weiterschreiben. Aber die restlichen, also die restlichen 40, vor allem die Überarbeitungen, sind dann halt einfach Arbeit. Ja, und das ist dann eher so gewesen, boah, na, ich will, jetzt bin ich schon so weit, ich will den Artikel jetzt fertig haben, weil ich, ja, weil ich den einfach fertig haben will und schon so mit einem Auge aufs Publizieren irgendwie geschielt habe sozusagen. Deswegen habe ich da einfach nicht so motiviert mit dem, hey, na, jetzt mache ich das und das wird sicher ein geiler Text. Aber es war nicht mehr so intrinsisch, so wo ich mir gedacht habe, ja, ich freue mich aufs Schreiben oder so.
Ja, aber da ist Zeitdruck wahrscheinlich eh gar nicht das Verkehrteste. Also ich meine jetzt nicht nur im Hinblick auf ein Abgabedatum, sondern dass man, also wenn man sich denkt, okay, ich habe tatsächlich nur 1,5 Stunden Zeit und da muss jetzt was passieren, dann passiert auch eher was, denke ich. Also wenn ich mir so den ganzen Vormittag frei nehme, um irgendwas zu schreiben, ja, dann lenke ich mich halt wie immer, also mit vielem ab und habe Netto-Schreibzeit von 4 Stunden, vielleicht 1 Stunde oder so.
Total,
und so,
vor allem.
Die ich halt auch hätte, wenn ich genau nur diese 1,5 Stunden.
Es Zeit ist auch noch ein unzuverlässiges Zeitfenster. Es kann ja auch sein, dass er nach 1 Stunde aufwacht. Also, und dann denkst du so, ich muss diesen Gedanken jetzt so genial, den muss ich jetzt noch schnell schreiben und dann bist du irgendwie viel effizienter, weil du gleich alle, weil du musst. Du hast ja ganz im Hintergrund so dieses Damoklesschwert des Aufwachens und musst halt schauen, dass, und du hast doch gleichzeitig so ein Zeitfenster davor, wo du halt schon viel arbeitest, aber nur in Gedanken, weil davor spiele ich dann mit ihm, aber ich habe schon im Kopf so, und dann schreibe ich den Absatz so und dann tue ich das schon so vorstrukturieren.
Also, das kann ich nachvollziehen. Naja, also wenn du sagst, es ist alles kondensierter in dieser Zeit oder irgendwie konzentrierter, wird dir dann auch schneller langweilig, glaubst du? Also wenn du sagst, du hast diese 1,5 Stunden Zeit genau und du würdest jetzt ein Computerspiel spielen, das dir nicht so taugt, würdest du dann früher abbrechen, als du es machen würdest, wenn du 3 Stunden Zeit hättest? Also verändert sich dein Verhältnis zur Langeweile, wenn sich die Zeitspanne verändert, innerhalb derer du überhaupt potenziell Langeweile empfinden könntest?
Vermutlich schon, ja. Also ich werde halt wählerischer in dem Sinne. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich weniger langweilig, was ich mache, weil ich mehr Bereitschaft habe, irgendwelche Sachen, die ich als langweilig empfinde, sofort abzubrechen. Also auf jeden Fall. Und auch sehr ausgewählt, das zu machen, auf was ich jetzt wirklich Lust habe. Ja. Also das ist schon so und ja, auf jeden Fall.
Ja, das adelt die Dinge dann ja auch, oder? Also ich meine, das ist eh so ein Ding, über das wir schon öfter geredet haben oder so, aber dass man weniger Zeit, das heißt, man wählt mehr aus, was man macht und die Dinge sind dann halt auch wichtiger oder so.
Ja.
Naja, und nur weil du vorher erwähnt hast, dir war vielleicht langweilig, als du ein Kind warst und deine Freunde noch nicht angerufen hast oder noch nicht anrufen konntest oder so, dann wäre das jetzt ja vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu, dass so was nämlich Schopenhauer als eine der Folgen der Langeweile beschreibt, und zwar die Flucht in die Gesellschaft. Also der Gedanke gefällt mir einfach sehr gut. Also wenn mir fad ist oder wenn den Menschen fad ist, so sagen die meisten, wählen dann nicht den Weg, den er natürlich vorschlagen würde, also in die Einsamkeit sozusagen, die zwei Vorteile hat. Nämlich erstens, dass man allein ist und zweitens, dass man nicht mit anderen ist, sondern eben in die Menschenmasse sozusagen. Und da sagt er halt dann auch, ich glaube, darüber haben wir auch beim letzten Mal ein bisschen geredet, dass die Gesellschaft der Ursprung fast aller Leiden ist, sozusagen. Und wenn dir langweilig ist und du dich dann irgendwie und unter die Menschen begibst, dann begibst du dich mehr oder minder in die Zone, in der du am ehesten oder am leichtesten Schmerz erfahren kannst. Also wiederum dieses schöne Geworfensein zwischen Schmerz und Langeweile, nur dass man halt das noch selbst aussucht dann in gewisser Weise auch noch. Nicht nur, dass man dem ausgesetzt ist, sondern man sucht selbst auf.
Wunderschön.
Naja, aber ich meine, ich gehe da ja auch nicht anders damit um. Also wenn mir so richtig fad ist, dann fange ich auch an, Leute anzurufen. Also ich weiß nicht.
Ja. Ja, ich meine, ich glaube, dass ich mich da theoretisch und praktisch immer mehr von Schopenhauer wegentwickle, muss ich auch ehrlich sagen.
So, ich breche den Podcast jetzt ab.
Und ich glaube auch von dir.
Von mir?
Ja, wenn ich mich von Schopenhauer wegbewege, bewege ich mich ja notwendig auch von dir weg.
Notgedrungen.
Und ich glaube immer mehr an so eine Art soziales Grundbedürfnis im Menschen. So, dass man schon andere Menschen auch braucht, damit es einen Leihwand geht.
Ja, eh. Also ich meine, also das Bedürfnis danach ist auf jeden Fall da, aber ob dann auf jeden Fall das dann so, weiß nicht, den eigenen Ansprüchen so genügt, wie man sich denkt, ist, ja.
Ja, ich meine, man kann es zumindest, man kann es ja auch wieder irgendwie zynisch fassen, indem man sagt, ja, die Befriedigung des sozialen Grundbedürfnisses oder dieses sich in eine Gesellschaft hineinwagen, macht ja auch das Alleinsein wieder cooler und interessanter und auch entspannter. Also weil man sich dann auch wieder freut, wenn man einfach allein zu Hause ist.
Ja, stimmt. Aber ich meine, die Konsequenz wäre dann, dass ich mich so mit Absicht kopfüber in den Stephansplatz stürze um 7 in der Früh, ja, oder sowas, um möglichst zornig zu werden, ob der ganzen Menschenmassen, ja, damit ich dann die Einsamkeit halt und Stille wieder genießen kann. Das Zare ist halt, dass das wahrscheinlich sogar wirklich funktionieren, ja, wird. Also,
wo wir wieder beim Kontrast wären als Hilfsmittel quasi.
Ja, oder halt als komplettes Instrument. Aber ich meine, das ist halt so die Gefahr an dem Ganzen. Ich meine, ich komme vielleicht so rüber als kompletter Menschenfeind, aber eigentlich mache ich das aus dem Gegenteil. Also ich meine, wenn ich 3 Schrittlängen Abstand einfordere, dann ist das ein Akt der Nächstenliebe eigentlich. Also allein aus dem Grund, dass ich nicht sofort Hass werde und dass die anderen nicht sofort Hass werden und dass ich nicht sofort alle instrumentalisiere in dem Ganzen. Also toll. Dann lieber weniger Bekanntschaften und seltener, aber die dafür dann halt auskosten, richtig, ja, oder? Also, keine Ahnung.
War das nicht bei der Antichrist von Nietzsche irgendwie so in die Richtung, so die Menschheit zu verachten, ist meine Form von Menschenliebe oder Nächstenliebe?
Sehr gut. Ja, dann habe ich schon wieder einen Aphorismus geschrieben, in dem ich irgendwas zitiere, das ich nicht mal gelesen habe. Zach. Ja. Naja,
Gut, willst du mal deine erste Frage stellen?
Ich glaube, habe ich eigentlich schon längstens eingebaut, ja. Naja, also
ich habe da noch sehr viele Fragen, also.
Ja, okay. Ja, okay. Ja, die ist jetzt eigentlich auch ein bisschen langweilig. Aber gibt es so Dinge, die für dich generell langweilig sind, die du als wirklich langweilig empfindest, per se oder sowas?
Ja, Fragen. Na.
Fragen, okay.
Lustig, da habe ich heute erst dran denken müssen. Ja, gibt's Steine. Also
Steine
sind für dich Mineralien oder so. Weil da, ich finde es, also ich habe das, so, lass mich erklären. Ich war,
na, bitte.
lass mich endlich ausreden.
Okay, Dave.
Okay, ich öffne jetzt bald mal das Radler, glaube ich.
Fast. Zeit wird's.
Vor ein paar Jahren waren 2 Freunde aus Deutschland bei mir, die ich Auslandaufenthalt in Norwegen kennengelernt habe. Und ich habe ihnen halt so typisch kunsthistorisches und naturhistorisches Museum in Wien gezeigt. Und beim Naturhistorischen Museum ist deine Freund von mir, Shoutout to Anselm, ist da stehen geblieben in so einem Flügel vom Naturhistorischen Museum, wo nur Mineralien waren, also nur so, also Steine halt.
Okay.
Und es war wohl langweilig. Und dann ist er die ganze Zeit dort stehen geblieben und ich schaue halt, weißt du, so alibimäßig schaue ich halt auch so ein bisschen rein in die Vitrinen. Wow. Und ja, da haben halt unterschiedliche Farben und Formen. Und ja, es ist halt echt langweilig, aber er war da wirklich urlang drin. Ich bin dann schon allein weitergegangen zu diesen ägyptischen Sachen. Oder na Blödsinn, sind die überhaupt. Na, auf jeden Fall irgendwo im Naturhistorischen Museum, wo andere Sachen waren als Steine. Und okay. Er war da echt lang drin, ja. Also sicher eine halbe Stunde. Und das ist, ich weiß nicht, und da bin ich drauf gekommen, dass es gibt anscheinend so, also mich interessiert, also wenn man jetzt quasi im naturhistorischen Kontext bleiben wollen, interessieren mich Menschen oder allgemeiner Lebewesen viel mehr als so anorganische Sachen.
Ja, also ich muss sagen, Steine finde ich jetzt auch nicht unbedingt so lauernd. Aber ich meine, da kommt vielleicht dazu, ohne jetzt Anselm etwas unterstellen zu wollen, aber es gibt ja diesen Mechanismus, oder ich weiß nicht, ich meine, jetzt sind wir wahrscheinlich in einem Alter, wo das nach und nach immer mehr wurscht wird, oder? Aber wenn man so mit einer Gruppe von Leuten ins Museum geht, dann gibt es ja immer diesen verdeckten Wettkampf sozusagen, also wer zuletzt fertig ist. Sozusagen, also wer oh am meisten Gott. Zeit dort zugebracht hat und es am meisten genossen hat, oder? Also zumindest kommt es mir immer so, vor allem man sagt, ja, wir treffen uns in einer Stunde und dann, also ich weiß nicht. Ich war so, ich habe das so genossen und ich muss ja da noch länger bleiben und mir diesen Monet anschauen und bla bla bla.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber bei Steinen, ja, keine Ahnung. Also ich meine, vielleicht hat er wirklich eine tiefe Faszination, die er mit Arthur Schopenhauer im Übrigen zu teilen scheint. Also der
kommt jetzt das nächste Zitat oder was?
nein, ja. der nur meint, dass es so einer, also ich meine, meine drei Punkte, die ich jetzt, oder meine drei Fragen, ich hatte eine wunderschöne Struktur, das waren die Ursprünge der Langeweile, Konsequenzen und Resultate der Langeweile und dann der Umgang mit der Langeweile. Mhm. Das habe ich jetzt komplett über den Haufen geworfen, aber Schopenhauer meint zum Umgang mit der Langeweile, dass so, also das liegt natürlich nicht in der Hand der Person, aber das intellektuelle Leben ist zu bevorzugen. Und um der Langeweile zu entkommen, sollte man zum Beispiel Dinge sammeln. Also, und Insekten, Vögel, Mineralien und Münzen. Ja, zum Beispiel eine Möglichkeit. Also,
wow.
Ja. Ja. Also ich meine, er sagt dann, ja, das geht dann schon noch weiter bis zu den höchsten Leistungen der Poesie und Philosophie, aber den Ursprung findet das Ganze offensichtlich im Sammeln von Steinen.
Also, sehr langweilig auch Briefmarken sammeln, Münzen sammeln.
Aber ich meine, was man so schon sagen kann, so als... Also wenn einem wirklich alles langweilig ist, jetzt so gesetzt mal, dann wäre ja eigentlich ein Ausweg einfach so, also mal das Gegenteil anzunehmen, die Leidenschaft. Und wenn ich nichts habe, worauf ich sie gerade von mir aus richten kann, dann würde ich mich wieder nach diesem YouTube-Schockstarre Angriffsprinzip einfach dahingehend an die Welt wenden, dass ich irgendeine Leidenschaft, und sei sie noch so willkürlich, einfach zum kompletten Inhalt meines Lebens mache. Ja. Also ich mir denke, okay, das ist jetzt, also ich meine, so kann ich der Langeweile entrinnen, glaube ich. Und wenn mir sonst gerade nichts einfällt und ich so einen Orgenstein sehe oder so, dann würde ich sagen, ja, ich stelle jetzt mein Leben in den Dienst dieses Steins. Also ich werde dafür sorgen, dass es diesem Stein extrem gut geht, dass er wirklich gut erforscht ist und so. Und also, ja.
Ja, also eh. Vielleicht. Aber das setzt halt voraus, dass du nichts Interessanteres findest als einen Stein. Also.
Ja, dass du halt nichts Interessanteres gerade bei der Hand hast. Also, oder halt, weiß nicht, dich so sehr abgestumpft hast an allem, dass dann vielleicht gerade, also ich weiß nicht, dieser Stein sehr interessant
ist. Ich kann mir das gut vorstellen in so einem fiktiven Szenario, wenn ich auf einer Insel bin allein oder so. Und dann mache ich eine Steinesammlung. Aber nicht, wenn ich in einer Industriegesellschaft lebe. Wo ich.
Ja. Das ist aber nicht sehr underground.
Also, ich sammle lieber Weinflaschen. Ja, nein, aber sowas, ich glaube, das ist. Und du, findest du irgendwas sehr langweilig? Urviel wahrscheinlich, oder? Du müsstest wahrscheinlich sagen, was du nicht langweilig findest.
Ja, ich meine, das ist halt schon ein bisschen abhängig von meiner Verfassung, wie alles und immer, aber. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt wieder so eine, lässt mich nicht unbedingt sympathisch wirken, aber ich finde Menschen einfach so fad mitunter. Also, ich weiß nicht. Also,
ja. Das ist lustig, weil das habe ich mal als Frage aufgeschrieben, weil ich gewusst habe, dass ich dich damit ein bisschen triggern kann. Gibt es langweilige Menschen oder hat man sich einfach zu wenig mit ihnen beschäftigt?
Ja, beides würde ich sagen. Also, es ist, wenn man, so ein interessanter Punkt, ich glaube, das Org ist ja, dass man irgendwie so, oder dass ich zumindest in einer theoretischen und praktischen, also ja, völligen Differenz im Umgang mit den Menschen mich befinde. Also so theoretisch bin ich schon der Ansicht, dass sie gefährlich sind, dass man vorsichtig sein sollte im Umgang. So praktisch denke ich das aber nicht. Und ich weiß nicht, so von einer theoretischen Misanthropie ist in meinem tatsächlichen Umgang mit Menschen, glaube ich, nicht immer viel zu merken. Und das äußert sich dann auch darin, und das ist, glaube ich, etwas, was man schon beobachten kann, also dass man jetzt, wenn man in der Schule ist zum Beispiel oder in der Arbeit, in Arbeitsverhältnissen oder so, dann ist man viel mit Leuten zusammen, die man jetzt, also ich weiß nicht, würde man ihnen nur kurz begegnen oder selten oder nur wenige nur wenige Sätze von ihnen hören, würde man sich denken, was sind das für Hanseln eigentlich oder so. Mhm. Wenn man aber länger mit ihnen zusammen ist, dann fängt man einerseits an, sie interessant zu finden, also sie werden nicht mehr so langweilig, und man fängt auch notgedrungen an, oder ich zumindest, fange notgedrungen an, sie zu verstehen. Also so ihnen, was ich so als die Definition von Freundschaft fast fassen würde, also das wohlmeinende Zuschreiben guter Handlungsgründe. Also ja, dass ich sie nicht nach einem Warum frage, sondern mir halt denke, ja, die haben eh gute Gründe
für das, was sie tun. Also, Menschen handeln unter dem Blickwinkel, dass es aus ihrer Sicht gut ist oder irgendwie so, oder?
Naja, aber und ja, also das macht das Ganze ja dann irgendwie nur noch trauriger letzten Endes, oder? Oder also wenn man sich denkt, dass eigentlich in Wahrheit ist es so, ich glaube, wir haben eh mal geredet, wenn du so, ich meine, ja, keine Ahnung, stell dir vor, keine Ahnung, Hitler ist dein Arbeitskollege oder so. Und du arbeitest halt urlange mit ihm zusammen, weißt du? Und ja, er ist halt der Urhurensohn und so, aber irgendwann, weißt du, keine Ahnung, rauchst halt eine, er sagt irgendeinen Leib und einen Witz oder so, und dann, also ich weiß nicht, dem wohnt einfach die ärgste Gefahr inne, so, dass man.
Ich glaube, wir waren noch nie im Podcast an einem Punkt, wo du dich so arg ins Out schießen könntest, wenn du jetzt weiterredest.
Siehst du, ich sag, dass Hitler eigentlich
ja, immer und ist. Ja, so Cancel Culture-mäßig. Also.
Na, also das ist einfach eine große Gefahr für jedes Individuum, glaube ich. Also, dass man, wenn man zu lange Kontakt hat mit Menschen, fängt man an, sie zu verstehen und es gut zu heißen, was sie tun.
Ja,
und
das ist,
also ich meine, das Hitler-Beispiel ist jetzt natürlich völlig übertrieben. Ich hoffe nicht. Also ich meine, es ist wahrscheinlich immer noch so, dass einen auch gewisse Menschen immer noch abstoßen können, hoffentlich, wenn man ihnen länger ausgesetzt ist. Aber es wird schon so, denke ich, zu so einer Art emotionalen Geiselhaft, wenn man länger mit Menschen zu tun hat. Und ich glaube auch aus Selbstschutz. Also wenn man sich halt denkt, ja, ich muss eh mit denen, dann muss ich halt einen Weg finden, wie ich mit denen zurechtkomme. Und irgendeine Art von, also sich Common Ground finden oder so.
Es ist halt so interessant, weil eben, genau wie du sagst, ich glaube, unser psychologischer Apparat ist so gebaut, dass wir Sachen oder Menschen, die wir verstehen, irgendwie mehr, also als gerechtfertigt ansehen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht sein muss. Man kann ja durchaus sagen, aus einer rein rationalen Perspektive, ich kann versuchen, Menschen zu verstehen, aber es ist noch lange nicht gerechtfertigt, was sie machen. Oder was ich meine? Also das ist eigentlich, das sind komplett zwei unterschiedliche Sachen, ob ich das innere Bezugssystem einer Person nachvollziehen kann und mich da hineinversetzen kann, oder ob ich das, sagen wir mal, normativ irgendwie in Ordnung finde, was die also denkt oder was die macht und so. Ich meine, sonst, das ist ja auch so interessant bei Filmen oder was ich, bei irgendwelchen popkulturellen Geschichten, wo die Rezipientinnen mit Tätern sympathisieren, also was ich, wo die so charismatisch sind, dass man dann irgendwie leibend findet. Und wenn dann auch noch so eine psychologische Geschichte erzählt wird, ich denke jetzt an die Serie Dexter, wenn dann auch noch erzählt wird, dass der, ja, das hat ja einen Grund, ja, warum der so ist, wie er ist, warum er Leute umbringen muss, weil er irgendwann mal, glaube ich, als Baby in so einer Blutlache von seiner Mutter gesessen ist und geweint hat, also voll das traumatische Erlebnis gehabt hat, und das hat ihm anscheinend emotional so abstumpfen lassen oder was ich was. Keine Ahnung, wie man das dann wirklich da erklären möchte oder so, aber man erklärt es auf jeden Fall, man versucht es zu verstehen, warum ist jemand so, wie er ist, und damit auf einmal ist man so an der Schwelle der Rechtfertigung seiner jetzigen Daten quasi. Ja.
Naja, das würde ich genauso sagen. Also ich habe mir auch gerade notiert, also Handlungen und Gründe, das muss man auch unterscheiden. Also selbst wenn man jetzt sagt, was diese Person tut, ist eine offensichtliche Hurensohnerei, aber also ja, wenn man länger mit dieser Person beschäftigt ist, dann ja, kommt es zu so einer Art von Grundfreundlichkeit, oder? Also dass man halt so, weiß nicht, diese Person nachvollziehen will in ihren Begründungen, und dadurch dann, also ich weiß nicht, dass diese Person dann weich gezeichnet wird in irgendeiner Form, und da ist halt dann wiederum dieses dieses Psychologisieren gerade auf frühkindliche Ereignisse noch eine größere Gefahr, weil ich meine, damit, weiß nicht, ist dann eh alles gerechtfertigt. Aber ich meine, es geht eh nicht um Rechtfertigung, sondern um dieses Moment, also das Nachvollziehen können. Und dann, ich weiß nicht, ich kann mir halt so vorstellen, dass man, ja, also echt so, das ist wahrscheinlich wirklich einer der Gründe, warum man solche großen Vereine, Menschenansammlungen meiden sollte oder ich zumindest, also ich weiß nicht, dass ich nicht anfange, dann alles irgendwie nachvollziehen zu können und
Ja. Ich finde es irgendwie interessant, ich habe auch erst irgendwie vorgestern dran denken müssen, an so wie plausibel eigentlich ein pessimistisches Menschenbild ist für mich quasi in meiner Alltagswelt. Und das war so, weil du ja auch gesagt hast, die Gefährlichkeit der Menschen quasi ist auf theoretischer Ebene total da. In praktischer Ebene ist das eigentlich überhaupt nicht so irgendwie. Und bei mir ist es auch so, dass ich jetzt extrem gute Erfahrungen mache, wenn ich mit den Kleinen unterwegs bin, im Park oder irgendwo, mache ich zu 95%, sagen wir mal, sehr positive Erfahrungen mit anderen Menschen. Die lachen ihn an oder machen irgendwas, weiß nicht, irgendwas Nettes oder so. Weil es gibt immer noch so Momente, wo ich mir denke, okay, wenn ich mit ihm in der U-Bahn bin, es ist lustigerweise immer die U-Bahn bei solchen Sachen, keine Ahnung, die U-Bahn zieht solche Leute einfach an. Aber wenn ich da in der U-Bahn drin bin und dann kommt wirklich wer vorbei, der ausschaut, also wo du schon von Weitem siehst, okay, aggressive Haltung, und dann, weiß ich nicht, drogenabhängig oder irgendwie verhaltensauffällig, eventuell psychisch gestört, noch irgendwelche Sachen, was ich. Also was da für ein Survival, Überlebensinstinkt auf einmal durchkommt, kannst du nicht vorstellen, wenn du dann mit deinem Sohn dort bist und du denkst, oh, Alter, komm uns nicht so nah. Also das sind quasi die 5%, wo ich wirklich so gefährliche, also die Menschen als gefährlichen Wolf wahrnehmen oder so. Aber die meiste Zeit sind das eigentlich so nette Begegnungen. Und auch, ich komme jetzt halt viel öfter ins Gespräch mit Menschen, die ich nicht kenne, durch den Kleinen. Ich glaube, das ist so wie mit Leuten, die sich Hunde anschaffen und dann auf einmal
wahrscheinlich.
Ja, beim Gassi gehen auf einmal viel mehr mit Leuten reden, mit Fremden. Und ja, und ich muss sagen, das ist wirklich nett. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Schüchternste. Du kennst mich ich komme dann auch ins Gespräch rein oder so relativ schnell. Aber es ist echt schön, muss ich sagen. Also.
Naja, also ich meine, da ist wahrscheinlich die Frage nach der, und das konterkariert das ein bisschen, was wir vorher gesagt haben vielleicht, aber nach der Oberflächlichkeit der Begegnung und der Interaktion und der Bekanntschaft. Also ich denke schon, dass die meisten Menschen irgendwie erst dann hässlich werden, wenn man ihnen zu lange begegnet und zu viel über sie nachdenkt. Ja. Also einerseits schreibt man ihnen gute Gründe zu, so, das ist irgendwie so im Sinne der Freundschaft. Also, und wenn man ihnen dann nicht begegnet, also nicht mehr begegnet, dann zu Hause am Abend, in der Früh oder so, dann fängt man an, dann verdunkeln sich die Gründe wie die Handlungen der Menschen, denke ich. Und dann werden sie eben hässlich. Und gleichzeitig findet man sich darin, dann trotzdem sie zu rechtfertigen. Aber das ist halt, was ich in diesen ganzen Deutschkursen so zigtausendmal erlebt habe irgendwie, dass der Umgang mit den Leuten einerseits leiwander wird, wenn man sie länger kennt oder so, und dass man aber nicht zu tief greifen sollte oder nicht zu tief fragen sollte in sie, weil sie dann halt irgendwie, also solange sie an der Oberfläche bleibt, passt alles, hat man einen super Schmäh oder so, rennt gut dahin, man kann bei jeder Person irgendwas finden, was irgendwie lustig ist, mit allen gut interagieren, aber ja. Ich habe es ein paar Mal gemacht, ich bin ein paar Mal mit Leuten auf ein Bier gegangen und sieh an, du bist ein Antisemit. Mhm. Und, sieh an, du bist ein übler Rassist. Und so. Okay, gut.
Und du sagst halt drauf, ich mag Hitler eh auch. Er war mein Arbeitskollege.
Das habe ich eh vorher gesagt, wir haben ab und zu eine geraucht, das ist eben so nie so.
Aber deswegen hat man vielleicht doch so weniger Freunde oder so, also im Normalfall, also wirkliche Freunde. Jetzt keine Facebook-Freunde, sondern weil das halt nicht oft passiert im Leben, dass man Menschen trifft, die man dann sehr gut kennt und sie trotzdem noch mag.
Ja, voll, genau. Die irgendwie mit den Jahren nicht, nicht oder mit der Anzahl der Begegnungen nicht immer hässlicher werden dadurch. Ja.
Also, und auch noch die auch mit der eigenen Entwicklung auch irgendwie standhalten. Also quasi die sich auch entwickeln und dass diese Entwicklungen, obwohl man sich irgendwie anders entwickelt, dass es trotzdem so parallel ist, die Entwicklung, dass man immer noch miteinander irgendwelche gemeinsamen Tätigkeiten findet oder was ich, oder Gesprächsstoff und so.
Voll. Verbindende Punkte halt trotzdem. Also irgendwie beides, gell? Also braucht es wahrscheinlich, dass man irgendwie so geteilte Interessen und gerade nicht geteilte Interessen, dass die Leute dadurch interessanter werden.
Genau, so. Ja.
Weniger langweilig zumindest.
Sehr schön. Gut, ich habe noch eine tolle Frage. Oder willst du mal irgendwas fragen?
ich habe schon tausende Fragen gestellt. Okay. Ja, also ich glaube, Zeit für eine haben wir noch. Also.
Gut. Achso, für eine pro Person, oder? Nein.
Hau einfach noch eine raus.
Also dann. Ich muss aber noch zwei stellen.
Achso, okay. Ja, dann kombiniere sie.
Ja, okay, das lässt sich sogar kombinieren.
Passt.
Es ist ja so. Langeweile ist die Mutter aller Künste. Hat, glaube ich, irgendwo der Nietzsche geschrieben. Ich weiß nicht, mir fallen ständig irgendwelche komischen Nietzsche-Zitate ein, wo ich aber nicht mehr weiß, ob das wirklich er war oder nicht, aber ich habe das mal so abgespeichert. Und ich habe mir ich finde es ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass eigentlich die ganze Kunst, die ganze Unterhaltung und eigentlich im weiten Sinn die ganze Kultur, wenn du so nimmst, dass das alles dazu da ist, um Langeweile zu dämpfen oder so, um sich einfach zu unterhalten, damit man vielleicht auch, damit die Leute nicht Verbrecher werden. Also quasi Kunst und Kultur als Langeweile-Vermeidungsinstrument oder
was? Als kathartisches Mittel oder genau. So.
Und damit zusammenhängend, jetzt flechte ich die zweite Frage mit dran, ist Langeweile ein Luxusproblem? Also ist einem nur langweilig, wenn man, also anders gefragt, muss man sich Langeweile leisten können? Weil ich denke mal, wenn man im Überlebensmodus ist, wird einem nicht langweilig sein. Siehe diverse Filme über Zombie-Apokalypsen.
Ja. Okay, also zur ersten Frage.
Nein, das ist eine Frage.
Achso, das ist eine Frage. Okay, Entschuldigung. Dann, zum ersten Teil der einen Frage. Ist Langeweile die Mutter aller Künste? Und ist Kunst dazu da, die Langeweile zu dämpfen? Ja. Ist Langeweile ein Luxusproblem? Muss man sie sich leisten können? Nein. Also, okay, und jetzt ein bisschen weiter auszuführen. Also ich denke mir, dass Interpretation und künstlerische Einfassung von Situationen, die einen langweilen, gerade ein Weg ist, mit der Langeweile umzugehen. Mhm. Also das habe ich mir sogar als einen Punkt notiert. Also diesen Reflex zu haben, zumindest schreibe einen Aphorismus darüber, dann ist es unter deiner Kontrolle. Also so dieses, selbst wenn jetzt das Leben langweilig ist, in einem Moment dient es trotzdem etwas. Aber das ist halt so, du verschiebst dann den Zweck des eigenen Daseins auf eine Instanz, die das eigene Dasein nur mehr, also ich weiß nicht, nicht mehr auf derselben Ebene betrifft. Also so, das wäre halt so diese Gefahr, dieses, also ich habe mal versucht, das literarisches Bewusstsein zu nennen, oder? Ich glaube, irgendwie haben wir schon mal drüber geredet, also dass ich so, ja, die ganze Welt, sämtliche Erlebnisse und Interaktionen einfach nur mehr unter der Prämisse fasst, dass ich sie später zur Literatur verarbeiten werde. Ja, ja. Oder sowas. Also, und ich meine, das ist sicher ein Weg, mit der Welt umzugehen, aber.
Es ist interessant, weil du das jetzt aus der Produktionsperspektive siehst, also sozusagen aus der Perspektive der schaffenden Künstler und Künstlerinnen, oder? Also, dass du quasi Kunst schaffst, um der Langeweile zu entgehen oder so, oder? Ja. Aber es ist ja auch aus der Rezipientinnenperspektive, also quasi, dass du dich eben unterhalten lässt, dass du ins Museum gehst, dass du dir Netflix-Sachen anschaust, um der Langeweile zu
entgehen. Also das sind halt jetzt zumindest für mich zwei völlig verschiedene Dinge, glaube ich. Also wenn ich ins Museum gehe, dann tue ich das nicht, um der Langeweile zu entrinnen, dann ist mir nicht langweilig, glaube ich. Also das, mache ich mit einem konkreten Ziel sozusagen. Hingegen dieses Netflix irgendwas anschauen, irgendwas anklicken, da würde ich fast noch schlimmer finden, YouTube oder so. Mhm. Also wenn man einfach, wenn ich nur herumliege und so diese Dual-Screen-Knechtschaft habe, also dass ich irgendwas am Handy lese gleichzeitig und mir irgendwelche Schach-YouTube-Videos anschaue oder so, dann, also dass ich dann, also das prolongiert eher meine Langeweile, glaube ich. Also da füge ich mich in das Ganze. Also da gebe ich in gewisser Weise auf und sage, ja, okay, passt, dann nimm mir die Stunden weg, ich brauche sie eh nicht. Aber wenn ich ins Museum gehe, würde ich sagen, dann ist vielleicht, aber ich meine, das ist jetzt eben dieses Beispiel, worauf das dann wieder zu unterscheiden wäre, ist halt, oder worauf das zurückzuführen ist halt eben die Frage, was Kunst ist eigentlich, oder? Und wozu sie dienen soll, was jetzt wieder so ein bisschen größer wäre. Aber wenn es irgendwie dieser Aspekt tatsächlich ist, der Zerstreuung oder so, dann ist es auch aus Rezipientinnenperspektive sicher zu unterschreiben, dass Langeweile die Mutter des Kunstgenusses oder sowas.
Ich glaube, die These würde ja auch quasi beinhalten, dein Beispiel mit dem Museum. Also du gehst aus einem bestimmten Ziel hin, aber dieses Ziel ist wieder eingelagert in einer Langeweile-Vermeidungsstrategie. Was ich meine, also quasi diese Langeweile-Vermeidung ist sozusagen der allgemeine Rahmen des Kunstrezipierens. Und innerhalb von denen kannst du dir natürlich irgendwelche Ziele setzen. So, ja, ich will mir jetzt das Gesamtwerk von Van Gogh anschauen. Ich weiß auch nicht was. Aber quasi das ist wieder eingelagert darin, dass du einfach nicht willst, dass du langweilig ist.
Ja. Ich würde halt trotzdem noch da noch den Unterschied ziehen, dass ich zumindest, wenn mir langweilig ist, nicht ins Museum gehen würde. Also da fehlt es mir dann an der Motivation. Also zumindest an dieser existenziellen Langeweile.
Wenn du diese akute Langeweile verspürst, dann bist du ja auch zu zart wahrscheinlich. Dann findest du das ja auch zu langweilig oder so, das Museum.
Oder es ist mir einfach zu anstrengend hinzugehen und dort würde es mich auch nicht faszinieren. Da sind dann eher diese schnelle Befriedigung von 5 Minuten oder bis 10 Minuten YouTube-Videos oder so, die mich halt in gewisser Weise in der Langeweile gefangen halten. Also so wie halt, keine Ahnung, wenn ich melancholisch bin, dann habe ich auch die Tendenz, Dinge zu tun, die meine Melancholie verlängern, statt sie zu beenden. Also,
da müsste man wahrscheinlich differenzieren zwischen dem akuten Langeweile-Erleben, also wenn ich wirklich, wenn mir jetzt wirklich langweilig ist, oder sagen wir mal, die prinzipielle Disposition zur Langeweile, die...
Oder den Willen, sie zu beenden, oder die Stärke des Willens, sie zu beenden, sozusagen. Also ich meine, was ich mir schon vorstellen kann, ist, wenn ich am Abend davor mir sage, okay, damit mir morgen nicht langweilig wird, gehe ich ins Museum. Also damit ich nicht in diesen Modus des Langweiligseins verfalle, stehe ich auf und gehe ins Museum. Aber wenn ich in diesem Modus des Gelangweiltseins schon bin, dann würde ich wahrscheinlich eher zu so unterhaltenden Dingen oder zu seicht unterhaltenden Dingen oder wie man das halt auch, ich will da jetzt gar keine elitäre Kunstdefinition, nicht heute und nicht an dieser Stelle, eines Tages sehr wohl, aber also genau, so würde ich das wahrscheinlich noch sagen. Und Langeweile als Luxusproblem ist ein sehr interessanter Punkt, nur es ist halt die Frage dann wiederum, auf welcher Ebene man Langeweile verortet, oder? Also ich bin schon geneigt, Schopenhauer zuzustimmen, dass man sagt, dass es wirklich eine der erfahrbaren, positiven Konstanten menschlicher Existenz ist. Also und dass auch Personen, die in der Zombie-Apokalypse sind, wenn sie gerade jetzt nicht Messer in Köpfe von Zombies rammen oder so, sondern irgendwo zu Hause sitzen, halt dann denken, ja okay, zach, jetzt kommen halt keine neuen Folgen von Game of Thrones mehr raus, weil die Zombie-Apokalypse verhindert hat, dass noch was gedreht wird, was mache ich jetzt? Oder ich muss jetzt gerade gegen niemanden kämpfen, aber ich meine, es ist sicher so, dass, und das wirst du ja eh, also ich meine, gerade auch erfahren durch die Situation, dass du einen Sohn hast, einfach, dass jetzt wahrscheinlich die Zeit einerseits und andererseits die Intensitätsgefahr der Langeweile eine andere ist, als wenn ich mir jetzt ein Jahr frei nehmen würde und mir sage, okay, jetzt schreibe ich einen Roman, aber ich habe keinen Plan dafür oder irgendwas ausgearbeitet, sondern nur heute fange ich an. Also naja, dann bin ich sicher, dass ich sehr stark in Gefahr sein werde.
Ja, 100%. Ich bin ja quasi ich befinde mich ja quasi in einer Zombie-Apokalypse, nur halt ohne Zombie, sondern mit einem kleinen Kind.
Und auch ohne Apokalypse? Oder ist das schon
apokalyptisch? Nur ohne Zombies und ohne Apokalypse. Ja. Obwohl man den Inhalt der Windel schon als solches bezeichnen kann. Nein, es ist halt, ich denke mal, ist den Leuten in der Zombie-Apokalypse ist denn wirklich langweilig, weil die denken, weil wenn die dann nach Hause kommen vom Zombie, also vom Messer in den Kopf stechen, die kommen dann nach Hause.
Von der Arbeit sozusagen.
Ja, genau. Die kommen nach Hause und dann überlegen sich, okay, wir sollten jetzt wahrscheinlich mal in eine Apotheke gehen, weil es kann durchaus sein, dass wir Antibiotika brauchen. Dann haben wir das. Dann, okay, wir haben schon wieder viel zu wenig Konservendosen. Wir sollten in den Supermarkt gehen. Der Winter kommt. Wir sollten uns warme Kleider stehlen. Oder stehlen gibt es dann in dem Sinn nicht mehr. Holen. Weiß ich nicht. Du hast da ständig was zu tun. Du bist ständig in diesen, ja, wir müssen das und das und das und das. Also,
aber ist man dem nicht so? Also ich meine, zumindest in einem geringeren Maße auch ausgesetzt. Also ich meine, jetzt nicht so von diesen existenziellen Nöten, aber selbst in der Zombie-Apokalypse würde ich mal denken, dass ich einen Nachmittag einfach zart bin. Und obwohl ich weiß, dass ich jetzt eigentlich so ja, ich müsste jetzt eigentlich Medikamente holen, scheiße, der Winter kommt, ich habe keine Jacke und so weiter. Dass ich mal trotzdem denke, na, ich mag nicht und mir ist wohl fad und so, ja, und keine Ahnung. Also, und ich meine, das sind jetzt nicht dieselbe Art existenzieller Nöte, aber ich meine, so die eigene Existenz ist ja auch mit Zielen besetzt, die jetzt vielleicht nicht so dringend oder drängend sind oder so. Ja, und man sich denkt, ja, okay, ich will schon noch irgendwas erreichen und eigentlich hätte ich ständig was dafür zu tun. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, weiß nicht, dass man einen Moment hätte, in dem einem tatsächlich fad ist. Und wenn es wirklich so wäre, also in dem es mir langweilig wäre, sozusagen, weil das ist ja dann, was mich so verwundert immer daran, dass das überhaupt möglich ist, weil es ja so viel Interessantes gäbe und Hilfreiches und Nützliches für Pläne, die ich zu verfolgen denke
ich,
und so weiter.
Ich glaube, ich stimme da voll zu. Also ich glaube auch, dass es durchaus Parallelen gibt zwischen dem Überleben in der Zombie-Apokalypse und dem Überleben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber
schon, ne?
Aber ich glaube, es gibt da, also zumindest in meiner Position, ich habe sicher eine privilegierte Position mit meiner Ausbildung, Bildung und mit meinen Jobs und so weiter. Aber es gibt halt noch so einen Unterschied zwischen, das ist in der Motivationspsychologie so ein Unterschied zwischen Push- und Pull-Faktoren. Mhm. Also quasi also Sachen, die dich irgendwo hin pushen, also antreiben oder so. Und Sachen, die dich irgendwie anziehen. Und ich würde sagen, so Sachen in der Zombie-Apokalypse sind da Sachen, die mich pushen. Ja? Der Hunger oder die ganzen Grundbedürfnisse, die ich ständig stillen muss. Auf einer ganz basalen Ebene. Ich brauche einen halbwegs guten Schlafplatz. Ich will nicht im Regen schlafen, nicht in der Kälte. Ich will was essen, bla bla bla. Das pusht mich alles die ganze Zeit. Und deswegen bin ich da, glaube ich, ist es unwahrscheinlicher, dass ich in einen zarten Nachmittag verfall, weil ich einfach fucking Hunger habe oder so. Oder weil mir einfach urkalt ist und ich quasi, weil mir nicht zart sein kann in dem Sinn, weil es ums Überleben geht oder so. Das, was ich mal jetzt mache, sind eher so diese Pull-Sachen, so, ja, ich hätte gerne einen Text, den ich publiziere. Also natürlich ist das auch etwas, was mich verpflichtet. So wie mich der Hunger verpflichtet, etwas zu besorgen, verpflichtet mich auch dieses Ziel, dass ich einen Artikel schreibe, dazu, dass ich etwas schreibe und so weiter. Aber das ist eine andere Art von Motivation, ja.
Ja, das will ich jetzt gar nicht leugnen, weil es zu lang dauern würde, obwohl ich sehr gern leugnen würde eigentlich. Also, weil ich denke, dass so in intellektuelles Überleben, also ein Ausrichten auf eine positive Gemütsverfassung, fast genauso, also ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, wird man sich, ja, ob ich jetzt, ja, ich glaube, da bewege ich mich schon wieder in solche Hitler-Gefilde, aber wenn ich mal denke, also ist es jetzt, ja, okay, also man würde sich denken, ja, ich bin satt, ich bin ausgelaufen, mir ist nicht kalt, dann ist ja eh alles leibend. Aber das ist ja genauso Bullshit, oder? Also ich meine, du bist ja nicht, also du bist dann vielleicht für einen Moment zufrieden, aber dann willst du ja natürlich sofort wieder mehr und gerade die größeren Dinge sind ja irgendwie die, die es zu verfolgen lohnt und wenn ich die nicht verfolge, dann, weiß nicht, holt mich auch, also mich persönlich jetzt zumindest, irgendwann wieder das Loch ein, dann falle ich wieder in ein Loch sozusagen und deswegen, ja, ich meine, keine Ahnung, es ist ja trotzdem schwer zu argumentieren gegen dieses Medikamente holen in der Zombie-Apokalypse.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, also am subjektiven Unbehagen oder Unwohlsein ändert sich ja nichts dann in dem Sinn. Ich meine, man kann ja auch unglücklich sein und eben materiell vollkommen gesichert. Also, das ist ja.
Toll. Wieder dieses Schopenhauer-Bild vom Schachspiel, oder? Das Großartige. Also alle Menschen spielen Schach, die Figuren sind vielleicht aus Holz, aus Gold, aus Steinen, wie auch immer, aber alle spielen sie Schach. Also die Regeln menschlicher Existenz sind gleich, auch wenn du jetzt halt im Luxus lebst oder, keine Ahnung, auf der Straße. Also,
aber das traue ich mich halt nicht sagen.
Ob ich dem komplett zustimme, weiß ich eh auch nicht, aber also zumindest mir, was mir daran gefällt es einfach dieser Gedanke der Geworfenheit. Also ich meine, sicher wird es jetzt für eine Person, die in einem Königspalast wohnt, also werden die Nöte einfach andere sein oder so. Nur,
ja. Es gibt ja auch genug so irgendwelche Studien oder Hinweise darauf, dass es ja, dass quasi der materielle Wohlstand nicht eins zu eins korreliert mit dem subjektiven Wohlbefinden oder mit Glücklichsein oder so, oder?
Also aber die Bedürfnisse, also die Grundbedürfnisse sind zumindest eher gestillt.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ein bisschen so, dass der Unterschied zwischen notwendig und hinreichend, also quasi du musst die materiellen Bedürfnisse notwendig gestillt haben, um glücklich zu sein, aber es ist nicht hinreichend, um glücklich zu sein, irgendwie so in die Richtung. Ich würde sagen, jetzt haben wir das alles hinreichend geklärt und für die Menschen, die wirklich in Armut leben, ja, weiß nicht. Ob's, die können sich ja dann bei uns melden. Die können ja Kommentare schreiben und sagen, ich bin signifikant unglücklicher als ihr Bastard.
Okay, das würde ich dann eher auch akzeptieren. Also da steht es mir dann einfach nicht zuzuurteilen, oder? Also irgendwie so ein nettes letztes Zitat jetzt aus dem Kopf. Ich habe irgendwie ich bin ja gerade im Waldviertel und da ist irgendwie, also meine Mutter hat einen Kalender mit verschiedenen Sprüchen, wo dann irgendwie Nietzsche, Seneca völlig aus dem Kontext gerissen oder so, aber eigentlich ganz nett. Und da war eines von August von Platen und das kann ich jetzt auch nicht so richtig, aber richtig wiedergeben, aber es war gut dahingehend, also schreibt, schweige, bemerke, urteile wenig, frage viel. Also dieses Urteil wenig ist wahrscheinlich das, was darin am besten ist. Naja, womit ich aber enden möchte, ist, also nicht das Ganze, aber von Baudelaire gibt es eine berühmte Stelle. Ich habe den Namen jetzt sicher extrem falsch. Genau, da gibt es eine gute Stelle von diesem An den Leser, heißt das. Und also ein Gedicht, das über die Langeweile oder von der Langeweile ein wenig handelt und damit könnten wir vielleicht schließen.
Gut, das dann verabschiede ich mich jetzt schon mal.
Das sind die letzten drei Strophen.
Ich gehe mal raus aus unserem Skype-Call. Okay. Ciao, Leute.
Also, bist du bereit?
Ja.
Gut, okay, alles klar. Doch unter Panthern und Schakalen aller Art, den Affengeiern und Schlangen, die sich winden, den Ungeheuern, die wir heulend finden, kreischend und knurrend in des Lasters Garten, ist eins vor allen hässlich und gemein. Zwar schreit es nicht und scheint sich kaum zu regen, doch würde es gern die Welt in Trümmer legen und Schlänge Genen ziehen sich hinein. Die Langeweile ist das Auge tränenreich, raucht sie die Wasserpfeife, träumt vom Blutgericht. Kennst du das heikle Ungeheuer nicht? Scheinheiliger Leser, Bruder, du mir gleich. Also Langeweile ist Ärger als alles andere.
Ja. Aber nicht Ärger als der gemischte Satz.
Gut. Der ist ja gerade dann irgendwie nicht langweilig, oder? Weil er ja aus zwei Teilen besteht.
Eben. Also gut. Dann bis zum nächsten
Mal. Ich glaube, das.
Bis zum nächsten Mal, Klaus. Captain Over.
Alles klar, Dave. Gut, vielen Dank. Ja. Also dann, Wiedersehen. Ciao.
Ciao.